Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Rücksicht ist eine knappe Ressource und Solidarität auch. Das sagte vor 4 Wochen hier in dieser Sendung der damalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, der Theologe Peter Dabrock. Je länger die Einschränkungen dauern, desto deutlicher wird erkennbar, wer außer den Corona-Erkrankten unter der Pandemie leidet, wer gesellschaftlich besonders verwundbar ist. Psychisch Kranke, Suchtkranke, Arme, große Familien in kleinen Wohnungen, um nur einige Gruppen zu nennen. Und jetzt, da über Ausnahmen diskutiert wird, stellt sich auch die Frage, wer dabei berücksichtigt und wer übersehen wird. Michelle Becker ist Theologin an der Universität Würzburg. Ihr Spezialgebiet ist die Sozialethik. Und sie führt eine Art Corona-Blog, ein digitales Tagebuch, in dem sie sich mit dem Thema Verwundbarkeit beschäftigt. Michelle Becker ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Becker.
Guten Tag, Frau Florin.
Dass Theologieprofessorinnen und Professoren bloggen, ist eher ungewöhnlich. Warum tun Sie es seit der Corona-Krise?
Ja, ich tue das als Theologin, ich tue das vor allem aber auch als Ethikerin, denn es sind ja viele Fragen, viele ethisch relevante Fragen, die im Moment irgendwo aufploppen, andiskutiert werden. Und mein Versuch ist, das einmal für mich selbst zu sortieren und damit aber auch einen Diskussionsbeitrag zu leisten für den gesellschaftlichen Diskurs, einfach Teilaspekte nochmal herauszugreifen und ethisch zu reflektieren. Nicht als Antworten, sondern eher als Fragen, als Suchbewegung in diesem Diskurs, der ja gesellschaftlich auch zu laufen hat.
Ein Thema, das Sie besonders beschäftigt, eine ethische Frage ist die, wer ist besonders verwundbar? Wer ist besonders verwundbar?
Ich glaube, das gilt für ganz viele Gruppen, die besonders verwundbar sind. Da ist die eine Gruppe, die öffentlich ja gerade sehr viel genannt wird. Das sind die Menschen besonders hohen Alters, Hochbetagte und Menschen mit vielen Vorerkrankungen. Und bei den Vorerkrankungen fängt das schon an, denn das sind nicht mehr nur Hochbetagte. Das betrifft verschiedene Altersgruppen. Aber darüber hinaus gibt es noch die anderen, die gar nicht so genannt werden. Menschen mit Behinderung, Menschen, die psychische Erkrankungen haben oder labil sind und dann auch verwundbar, nicht in einem medizinischen, sondern natürlich in einem sozialen Sinn. Da sind obdachlose Menschen, die auf der Straße sind und auf Hilfe angewiesen sind. Da sind Kinder natürlich, alle Kinder, aber vor allem auch Kinder, die gerade besonderen Gewalterfahrungen, häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Das gilt dann wiederum auch vermehrt für einige Frauen. Da sind aber auch Gruppen wie Alleinerziehende und all diejenigen, Sie haben das in dem Vorspann ja auch gerade genannt, die vielleicht beengt wohnen, denen es auch nicht hilft, wenn die Baumärkte wieder aufmachen, weil die keinen Garten haben, den sie jetzt irgendwie schön machen können und die dann eben in der Dreizimmerwohnung sitzen oder eine Zweizimmerwohnung.
Macht Corona Wunden sichtbar oder schlägt es neue Wunden?
Ich glaube sowohl als auch. Ich unterscheide bei Verwundbarkeit gerne zwischen einer anthropologischen Verwundbarkeit. Also verwundbar sind wir alle und das ist ja auch eigentlich erstmal nicht schlecht. Wir sind dadurch auch ansprechbar für das Leid anderer und es gehört einfach zu unserem Menschsein dazu. Aber es gibt Situationen, die vergrößern diese Verwundbarkeit. Armut zum Beispiel. Ja? Oder denken wir an Flüchtlingscamps. Wer da lebt, ist besonders verwundbar in ganz vielerlei Hinsicht. Und diese Verwundbarkeit, die wird eben durch Situationen, die geschaffen werden, auch politisch geschaffen werden, aber auch jetzt durch so eine Pandemie geschaffen wird, vergrößert. Und dann braucht man hier besonderen Schutz, damit diese Verwundbarkeit nicht in riesengroße Wunden wirklich umschlägt. Und die Befürchtung ist, dass es im Moment eben der Fall ist, dass die Verwundbarkeit zu Wunden wird.
Bisher hat es ja Priorität, politisch Leben zu schützen. Dieses Flatten the Curve bedeutet ja, dass man eben versucht, möglichst das Gesundheitssystem nicht überzustrapazieren, um eben Leben zu schützen. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, wenn man das so priorisiert, dann fällt vieles hinten runter. Sehe ich das richtig?
Ich glaube, so würde ich das nicht gerne kurz gefasst sehen, weil das klingt dann so, als wäre es egal, Leben zu schützen. Das meine ich gerade nicht. Also ich bin christliche Sozialethikerin. Der Lebensschutz ist ein hohes moralisches Gut. Die Frage ist, wie erreiche ich das? Also wie kann ich dieses Gut am besten umsetzen? Welche Wege führen dahin? Und Sie haben gerade gesagt, flatten the curve, das war am Anfang das, worauf wir alle fixiert waren. Im Moment ist das stärker die Reproduktionszahl R. Das ist sicherlich wichtig und richtig, auch zu gegebener Zeit. Deshalb jetzt die andere Kurve, die andere Zahl, auf die wir schauen. Aber was sagt die eigentlich aus? Also sagen mathematische Modelle wirklich alles aus? Oder übersehen wir, wenn wir nur darauf schauen, wo leben, vielleicht auch durch die Maßnahmen, die dann ergriffen werden, auf der anderen Seite gerade nicht geschützt, sondern sogar beschädigt wird?
Was vermissen Sie in der politischen Debatte? Denn über die Gruppen wird ja gesprochen. Es wird ja zum Beispiel gerade auch über die Situation von Kindern in schwierigen, in beengten Verhältnissen gesprochen im Zusammenhang mit Kitas und Schulöffnung.
Ja, aber ich habe noch nicht gesehen, dass daraus irgendwelche Folgerungen abgeleitet werden. Und mir scheint das schon sehr dominant im Moment noch im politischen Diskurs, dass man wirklich auf diese Zahl alleine starrt. Und wenn es aber nun darum geht, dass die Maßnahmen ja wohl doch nicht, wie wir am Anfang mal gedacht haben, kurzfristig, sondern doch recht langfristig werden, dann wachsen dadurch ja die negativen Folgen, Nebenfolgen, die damit erreicht werden. Also müssen wir uns dann schon überlegen, okay, wie kann man Leben schützen und gleichzeitig verhindern, dass die Entwicklung von Kindern nicht gestört wird, dass Menschen wirklich in psychische Behandlung kommen, Logopädie, Ergotherapie, dass das alles möglich wird und die Vereinsamung, die in vielen Haushalten eingesetzt hat, wieder reduziert werden kann.
Das Semester hat gerade angefangen. Diskutieren Sie eigentlich mit Ihren Studentinnen und Studenten der Theologie über Corona und die Verwundbarkeit?
Ja, ich habe das Glück. Ich habe zwei Veranstaltungen. Das eine ist politische Ethik, eine Vorlesung und ein Menschenrechtsseminar. Und wir hatten jetzt gerade die ersten Sitzungen gehabt. Und die Studierenden haben auch eingefordert, dass man zum Beispiel das Thema Grundrechte und was passiert gerade mit denen mit reinnimmt. Ob die Verwundbarkeit da ausdrücklich noch mit reinkommt, das weiß ich noch nicht. Aber das Spannende ist, dass die Formate die Möglichkeit geben, auch spontan die Themen noch mit reinzunehmen. Und das möchte ich auch gerne tun. Und ich weiß von meinen Kollegen, die machen das ähnlich.
Vielen Dank. Mit Michelle Becker, Professorin für Sozialethik an der Universität Würzburg, habe ich über Verwundbarkeit und die Übersehenen gesprochen. Ihren Blog finden Sie auf der Seite der Universität Würzburg.